Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Sag mal, Katrin Rönnecke, wollen wir diese Folge lakonisch elegant vielleicht ganz direkt beginnen, ohne komplizierte Hinleitung mit einem Konflikt und zwei Personen?
Sehr gerne, Julius Stucke.
Dann machen wir das.
Vernunft und Zivilität gilt es zu schützen, liebe Gäste, und beide brauchen Raum und langen Atem. Vernunft und Zivilität sind die Währung einer guten Debatte.
Danke für die warmen Worte, aber eigentlich brauchen wir Handlung und wir brauchen endlich auch eine Politik, die zum Beispiel guckt, wo sind denn gut Best Practices, wie können wir User und Userinnen schützen.
Tja, da haben wir jetzt natürlich gemacht, was wir heute eigentlich nicht machen wollen. Wir haben in polarisierender Weise zwei Leute hintereinander geschnitten, aufeinander gehetzt quasi, obwohl wir ja eigentlich das Gute heute wollen.
Und genau, keine Hetze.
Genau.
Und zwar haben wir gerade Frank-Walter Steinmeier gehört. Der hat nämlich am ersten Tag auf der Republika, auf der auch du und ich, Julius, wir uns rumgetrieben haben, eine Rede gehalten. Jetzt nicht direkt so eine Rede zur Lage der Nation, sondern eine Rede zur Lage im Netz, könnte man sagen.
Auch bemerkenswert, glaube ich, dass er da überhaupt war, denn das zeigt so ein bisschen, vielleicht ist das Netz jetzt doch kein Neuland mehr, wenn der Bundespräsident bei der Republika auftaucht.
Ja, er hat sich selber als analoge Institution bezeichnet in seiner Rede. Ja, Rechte und Trolle und Hass und Fake News und diese ganzen Ismen, Rassismus, Sexismus und so weiter, die sind jetzt keine neuen Themen auf der Republika. Und so war es auch kein Wunder, dass auch Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede darauf Bezug genommen hat.
Es sind verhältnismäßig kleine Gruppen, die unverhältnismäßig großen Lärm erzeugen. Wir müssen uns eingestehen, die der liberalen Demokratie schaden wollen, sind im Netz zu oft effektiver aufgestellt als diejenigen, die für sie einstehen. Warum lassen wir zu, dass die Hater so laut und die Vernünftigen so leise sind, dass die wenigen so stark und die vielen so schwach erscheinen?
Das ist die Frage. Was machen wir? Was können wir tun? Warum wehren wir uns eigentlich nicht viel lauter? Warum schauen viele auch einfach weg? Und das ist die Frage, die wir ja auch so ein bisschen mit in diese Sendung nehmen wollten.
Die wir unterschiedlichen Leuten gestellt haben. Auch der Frau, die wir vorhin auch schon gehört haben, Christina Diener, die soziale Arbeit macht im Netz und fürs Netz, wenn man so will. Und die da so diesen kleinen Widerspruch hatte. Mit der haben wir unter anderem gesprochen über eben ja die Gegenrede sozusagen, das Gute im Netz, was man betonen sollte. Haben aber auch noch mit einem lakonisch elegant Premium-Hörer, die alles verfolgen und auswendig lernen werden, ihn kennen, mit einem slowakischen Journalisten und Schriftsteller gesprochen, nämlich Michal Worecki, der uns jetzt erstmal einen kleinen Wunsch mitgibt quasi.
Ich bin ein Kind der 90er Jahre. Ich bin damals mit Techno-Optimismus groß geworden. Mir war Netz unglaublich wichtig, als ich angefangen habe zu schreiben, sich für Kultur intensiver zu interessieren. Für mich war das wirklich eine neue Welt, die Offenheit bringt, Bildung, Kultur für alle, ohne Grenzen. Und ich will das nicht aufgeben.
Wir wollen das, glaube ich, alle nicht aufgeben. Deswegen haben wir unter anderem auch mit Sigi Maurer gesprochen. Mhm. Sigi Maurer ist eine ehemalige Politikerin aus Österreich. Sie war von 2013 bis 2017 im Nationalrat in Österreich. Das ist das Parlament oder ein Teil des Parlaments dort, arbeitet inzwischen an der Universität in Wien und hat im Netz eine ganz besondere Erfahrung gemacht, wo so auch Schnittstelle zwischen Netz und Real Life aufeinandertreffen. Aber vielleicht erzählt sie das am besten selbst. Das hat sie nämlich auf der Republika in ihrem Vortrag getan.
Es ist nämlich so, vor ungefähr einem Jahr bin ich in die Arbeit gegangen. Ich arbeite im 8. Bezirk in Wien. Ich wohne im 7. Bezirk in Wien und ich gehe jeden Tag zu Fuß in die Arbeit. Und ich muss da jeden Tag bei einem Craft Beer Shop vorbei. Und der Craft Beer Shop, da stellt man sich jetzt wahrscheinlich so was Hipsteriges vor. Tatsächlich ist das eine komplett versiffte, grauslige Bude. Und das Lokal ist in einer Burschenschafterbude. Und es ist oft recht unangenehm, weil da stehen, wenn es warm ist, immer angetrunkene Männer davor, die Frauen anpöbeln, anstarren, die keinen Platz machen. also die den Gehsteig blockieren. Das ist eine kleine Gasse, die Strozzigasse in Wien. Also man kann entweder auf die Straße ausweichen oder man muss halt auf Konfrontation gehen. Und ich sehe natürlich überhaupt nicht ein, warum ich irgendwie auf die Straße ausweichen soll. Aber es ist schon mühsam, weil die weichen echt wirklich erst im allerletzten Moment aus. Also es ist grundsätzlich eine sehr unangenehme Situation dort. Und eben vor einem Jahr bin ich dort vorbeigegangen und wurde angesprochen, so von wegen irgendwas, ja, da wird der Pool gebaut und ich soll doch mit meinem Bikini da jetzt schwimmen gehen und so. Und dann gehe ich zurück ins Büro und check meinen Facebook-Account und finde folgende Nachrichten. Hallo, du bist heute bei mir beim Geschäft vorbeigegangen und hast auf meinen Schwanz geguckt, als wolltest du ihn essen. Bitte, wenn du nächstes Mal vorbeikommst, darfst du ihn ohne Worte in deinen Mund nehmen und ihn bis zum letzten Tropfen aussaugen. Zahle auch 3 Euro mehr, wenn du nichts verschwendest. Dein fetter Arsch tönt mich ab, aber da du prominent bist, ficke ich dich gern in deinen fetten Arsch, damit dir einer abgeht, du kleine dreckige Bitch.
Jo, wahrscheinlich müssen wir ganz schön viel biepen.
Ja, ich würde auch sagen, es macht auf jeden Fall schlechte Laune.
Und von dieser Nachricht hat eben die Sigi Maurer einen Screenshot gemacht und auf Twitter gestellt. Und es hat nicht lange gedauert, dann ging es runter. Also die Zeitungen riefen an, es gab wahnsinnig viele Leute, die das geteilt haben. Und sie hat es als eine Art Restaurantkritik betrachtet. Mhm. Also dass sie das so bekannt gegeben hat, auch mit dem Namen des Betreibers dieses Craft Beer Shops. Es gab dann sehr viel schlechte Google-Bewertungen zum Beispiel auch daraufhin. Und er hat dann, und das ist so der Plot-Twist in der ganzen Geschichte, sie verklagt. Mhm. Und hat gesagt, sie hat seine Persönlichkeitsrechte verletzt und außerdem hat sie ihm geschadet durch die schlechte Darstellung seines Ladens im Internet. Und tatsächlich hat dann ein Gericht in Wien gesagt, hier, das war üble Nachrede, Sigi Maurer soll gefälligst 3.000 Euro Strafe und 4.000 Euro Entschädigung an diesen Menschen zahlen. Dieses Urteil wurde jetzt im März vom Oberlandesgericht in Wien aufgehoben. Das Ganze geht in die nächste Runde, irgendwann im Herbst. Und ich habe mal mit Sigi Maurer dann darüber gesprochen, so am Rande der Republika, ja, wo sie eigentlich so das Gute oder auch das Schlechte im Netz sieht.
Was Sie jetzt erlebt haben, war ja eher so das unangenehme Internet. Kann man das so sagen?
Nein, finde ich nicht. Also es gibt was sehr Unangenehmes, was mich schon lange begleitet, nämlich der Hass im Netz. Es gibt aber auch große Solidarität und in dieser ganzen Geschichte, die mir passiert ist, überwiegt definitiv die gute Seite des Internets, weil einfach die Netzcommunity mich extrem unterstützt hat auf sehr unterschiedliche Arten und dabei was wirklich Gutes daraus entstanden ist. Und ich glaube, wir auch dem Hass im Netz einen guten Schlag versetzt haben.
Wie genau haben Sie das gemacht, also diesem Hass im Netz den Schlag zu versetzen?
Naja, also am Anfang habe ich eigentlich nicht wirklich viel gemacht, sondern ich habe nur einen Screenshot gepostet und dann hat das Netz den ganzen Rest organisiert. Also ohne das Internet wäre ich aufgeschmissen gewesen, weil ich hätte nicht einmal Screenshots gehabt selber von den Dingen, die da alle passiert sind. Und das Internet hat die ganzen Kringel gemacht rund um die Satzzeichen, die falsch waren, um zu beweisen, oder zumindest gute Indizien darauf zu geben, wer denn die Nachrichten möglicherweise verfasst hat. Die haben die Bearbeitungsverläufe, dann Einträge und so weiter gescreenshottet. Und ich hätte das alles selber überhaupt nicht gehabt. Also da wäre ich aufgeschmissen gewesen. Das Zweite ist, dass es eine große Solidarisierungswelle gegeben hat. Und natürlich auch dann die Spenden. Also wir haben ein Crowdfunding gemacht, das innerhalb von 38 Stunden 100.000 Euro eingespielt hat. Das kann sich schon sehen lassen. Und ich würde sagen, da hat sich das Netz von seiner sehr guten Seite gezeigt. Und ich habe die Gunst der Stunde genutzt, weil die Leute wollten natürlich schon auch für mein Verfahren spenden. Aber mir war das wichtig, dass das erstens transparent verwaltet wird. Und das Geld liegt ja nicht bei mir, sondern beim Verein Zara. Das zieht sich ja durch den ganzen Kampf durch. Ich bin in einer sehr privilegierten Situation, in einer viel besseren, als das die meisten anderen Betroffenen sind. Und ich habe schon auch eine gewisse Verantwortung, habe ich das Gefühl, für diese anderen mitzukämpfen oder eigentlich für sie zu kämpfen. Und das, genau das tue ich. Und jetzt haben wir eine Kriegskasse, die vielen anderen Betroffenen zur Verfügung steht. Und ich hoffe, so wenig wie möglich aus diesem Topf selber zu brauchen.
Eine Kriegskasse, interessanter Begriff, den Sigi Maurer da ins Spiel bringt.
Ja, es klingt natürlich schon mal schön kämpferisch. Zara ist übrigens kurz für Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Und das ist ein österreichischer Verein, also schon mal für Menschen aus Österreich, die vielleicht auch sich wehren möchten, die sich nicht trauen, in ein Verfahren zu gehen, weil das zu teuer werden könnte, können sich da eben hinwenden.
Und wird das genutzt?
Das habe ich Sie auch gefragt.
Also der Bedarf wäre grundsätzlich groß. Das Problem ist, dass es natürlich trotzdem eine große Hürde ist, für Betroffene tatsächlich zu klagen. Weil es bedeutet, also wir können das finanzielle Risiko ausklammern jetzt mit dem Topf, aber natürlich bleibt trotzdem ein persönliches Risiko für die Betroffenen. Und sie müssen sich noch länger mit dem Thema beschäftigen und das ist schon belastend, das verstehe ich auch. Deswegen ist es noch nicht so, dass der totale Run auf den Topf gestartet ist. Aber wir werden jetzt demnächst schon Aufruf machen zu konkreten Fällen, was man zum Beispiel finanzieren könnte, damit es ins Laufen kommt.
Das Internet zu einem besseren Ort machen. Sie haben ja schon einen ersten Grundstein gelegt. Was müsste noch passieren, damit das Internet zu einem besseren Ort für alle werden kann?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist digitale Zivilcourage. Also auch wenn es aussichtslos ist gegen einen rechtsextremen Mob auf FPÖ oder in Deutschland auf AfD-Seiten zu gewinnen, glaube ich, ist es trotzdem wichtig, Gegenrede zu leisten, auch wenn es nur ein, zwei Postings sind. Das ermutigt viele andere, die sehen, okay, ich bin nicht der Einzige oder die Einzige, die das anders sieht und man gibt nicht sofort auf. Also ich glaube, es ist wichtig, dass auch wenn man es auf der großen Skala nicht gewinnen wird, weil gegen einen organisierten Mob, aber was dagegen sagen, ist auf jeden Fall eine gute Idee.
Braucht es vielleicht noch mehr Organisation? Also dass man so sagt, wir brauchen vielleicht ehrenamtliche Strukturen, die sich darum kümmern, dass wenn auf Twitter zum Beispiel jemand gerade Hassrede ausgesetzt ist, dass wir da eingreifen, dass wir die Person beschützen?
Ich weiß nicht, ob es dafür wirklich Strukturen braucht. Es gibt ja solche Initiativen schon, also Flower Rains, die dann organisiert werden. Und ich glaube, das lässt sich am besten spontan organisieren. Also auch das fällt unter den Begriff digitale Zivilcourage, würde ich sagen.
Danke, liebe Sigi Maurer.
Sehr gern.
Tja, jetzt haben wir schon mal den Ruf nach Zivilcourage gehört, auf der Suche nach dem Guten. Der ist natürlich, klingt vielleicht ein bisschen naheliegend, aber dann gibt es ja auch den anderen Gedanken zu sagen, man muss darauf achten, wohin man seine Courage wendet. Ich glaube, Sascha Lobo war es, der es auch auf einer Republika mal in die Diskussion gebracht hat, diesen Satz, man soll den Troll halt nicht füttern. Das heißt vielleicht eben nicht auf jedes dieser Beispiele reagieren.
Beziehungsweise es ist eigentlich so ein geflügeltes Wort im Internet, do not feed the troll.
Darüber haben wir gesprochen mit Christina Diener. Die macht soziale Arbeit, macht Streetworking digital und analog. Mittlerweile arbeitet sie für das Center for Internet and Human Rights. Und genau diese Frage an sie gestellt. Soll man denn den Troll vielleicht einfach lieber nicht füttern?
Ja, aber dann bleibt es stehen, im öffentlichen Raum teilweise und dann steht es so unkommentiert da und das ist auch häufig eine Strategie von rechten, rechtsextremen, auch rechtspopulistischen Parteien. Die Idee, die hinter Counter-Speech steht, ist eine hochpolitische. Also es geht darum, wirklich Kante zu zeigen gegen vor allen Dingen Rechte, die Hate Speech praktizieren, also in der Hauptsache. Und das Interessante ist eigentlich, dass es nicht darum geht, dass ich jetzt in die Gegenargumentation mit dem potenziellen AfD-Kader, nenne ich jetzt mal als Beispiel, gehe, sondern ich rede für alle anderen, die da draußen das mitlesen. Und wenn ich mich an jemanden abarbeite, von dem ich klar weiß, dass er eine ideologische Ausrichtung hat und auch ein bestimmtes Ziel, mit dem er den Redebeitrag beabsichtigt, dass ich auch diese Strategie nehme. Ich arbeite mich aber in die stille Mitlesenschaft hinein. Das heißt, ich frage, also ich halte das, stimmt nicht so. Bin ich eigentlich die Einzige hier, die das so sieht? Das wäre so ein klassischer Ball. Also ich aktiviere die Community und ich versuche die Debatte dahingehend zu gestalten, mich nicht an dem Gegenüber abzuarbeiten, sondern mehr in diese stille Mitleserschaft reinzusprechen. Das ist auch, ich gebe dir mal ein Beispiel, also das ist jetzt nicht virtuell, aber ein öffentliches Verkehrsmittel, man ist mit vielen Leuten da, es kommt jemand rein, der ist People of Color und eine zweite Person sagt irgendwie, ich möchte nicht, dass der hier sitzt, weil der riecht komisch oder so und das bezieht sich dann auf seine Hautfarbe. Das wäre ein klassischer Fall, für 50 Leute nehmen es mit, niemand sagt was. Mhm. Ja, und das wäre der Moment, wo ich eigentlich sagen, also nee, jetzt hier ist mal Schluss und lassen Sie die Person mal bitte hier sitzen und das ist auch ein rassistischer Beitrag. Und dann wäre der Moment auch zu sagen, Bin ich eigentlich die Einzige, die das hier so sieht? Also das ist so der Moment, Menschen mit einzubeziehen. Ne?
Das finde ich total interessant, weil das ist ja so ein Klassiker so des Aufstehmoments in der Öffentlichkeit. Und ohne jetzt eine Antwort zu haben, fange ich gerade an, darüber nachzudenken, wo du das sagst, ob es eigentlich, obwohl man ja denken könnte, im Real Life ist es viel schwieriger aufzustehen. Andererseits frage ich mich gerade, ist die Faulheit im Netz so groß, dass wenn ich mich durch eben rassistische Kommentare lese, ob jetzt auf Twitter, Facebook oder auch unter irgendwelchen Medienartikeln, dass ich dann sage, ja gut.
Ja, der Eskapismus ist groß im Netz und das ist die einfachste Variante. Und das macht halt Counterspeech im Netz so spezifisch auch schwierig. Weshalb ich wichtig finde, es darüber zu sprechen. Und auch, wir schauen viel zu sehr auf die Täter, aber wir schauen nicht auf alle anderen, die beteiligt sind, die wir eigentlich mit einbeziehen könnten. Also die Idee ist halt auch, eine demokratisch orientierte Rede zu halten. Wir haben ja klare Regeln und Gesetze und wir müssen alle den Hintern ein bisschen hochkriegen von der Couch, die wir uns manchmal da machen. Und manchmal heißt es ja auch nur, ich like einen Beitrag oder ich gehe hin und schreibe jemandem eine DM, hey, fand ich gut. Also es geht, glaube ich, darum, wieder in Kontakt zu kommen und einander ein bisschen solidarisch und unterstützend zu sein.
Ist das, aber das sind ja dann wieder zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, ich bestärke ein Opfer und das andere ist ja, ich sage ganz klar was gegen Täter oder ich widersetze mich, ich wehre mich vielleicht sogar. Ist das an allen Orten sinnvoll oder würdest du sagen, es gibt Orte, wie bestimmte Foren, vielleicht auch teilweise Twitter, wo es nicht viel Sinn hat, in die Diskussion zum Beispiel zu gehen?
Also ich finde, deep down in the rabbit hole of Reddit, ja, schwierig. Okay, wo ich halt bestimmte Alt-Right oder ich habe bestimmte Foren zu Memes oder so, wo es auch schon so, wo die Community-Regeln, die sich die Community dort gibt, auch schon völlig eindeutig sind. Da steht halt so, Frauen und Soziologen übrigens in diesem Forum nicht erwünscht, dann ist ja schon relativ klar, was bei dieser Community ist. Aber ein öffentlicher Raum wie Twitter finde ich schon wichtig, auch Diskussionen zu halten. Und
aber jetzt ganz konkret, ein typischer Thread von einer Person, die relativ bekannt ist, die sich klar gegen rechts auch positioniert da drin. Mhm. Ich sehe da 10, 20 wirklich klar rechte, beleidigende, abwertende Kommentare. Muss ich jetzt auf jeden dieser 10, 20 eingehen? Oder, also ich mache es momentan noch so, dass ich dann jeden dieser 10, 20 blocke.
Ja, geht auch.
Ja.
Ja, du kannst ja auch die Person bestärken. Aber allgemein ist es so, dass die Strategien von den Rechten einfach gut aufgeben, weil es auch sozusagen keinen Widerhall gibt.
Jetzt gibt es ja, wenn Menschen in der Öffentlichkeit, also in der nicht digitalen Öffentlichkeit, in der analogen Öffentlichkeit Opfer von Hate Speech oder von Angriffen irgendeiner Art werden, so bestimmte Verhaltenstipps, die man ihnen gibt, wie sie die Menschen um sich herum, die vielleicht eher weggucken würden, auch aktivieren können. Sagen Sie in der roten Jacke, bitte helfen Sie mir. Oder also Leute konkret ansprechen. Funktioniert das auch im Digitalen?
Ja, schon. Und ich finde eigentlich, was ganz interessant ist, wir wollen ja gerne so ein Modell von so einer Clearingstelle oder vielmehr so Online-Hilfeverfahren haben. Klar hilft das schon. Also ich kann so aus der Digital Streetwork, die wir ja auch praktizieren, schon auch sagen, dass das, wenn man den Kontakt geknüpft hat, dass das auch genutzt wird. Und wir haben auch nur Modellphasen gehabt. Das heißt, wir haben nur 6, 7 Monate uns damit beschäftigt. Dann lag der Account still und trotzdem hatten wir immer diese Anfragen. Hey, wo seid ihr? Und ich brauche, und ich hatte das gefunden und eine Freundin hat mir gesagt und ich bin weitergereicht worden. Also es ist auch so ein bisschen wie im Real Life, um es mal wieder zu trennen. Ne?
Ja, sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen Real Life und dann doch wieder im Netz und wie man auch damit umgehen kann, mit Hass, mit Rassismus, mit Sexismus, was auch immer.
Trotzdem hatte ich so ein bisschen die ganze Zeit oder habe immer noch diese Frage im Kopf, wie groß die Macht eigentlich wirklich ist, die wir haben und ja, wie stark wir sein können, wenn eben dann doch das Netz oder auch das Real Life gefüttert wird von eben sehr viel politischem Interesse, von ja zum Teil vielleicht auch einfach finanziellem Interesse. Also da ist ja viel Druck von unterschiedlichen Seiten da. Und Trolle, die unter Umständen einfach gewisse Dinge fluten können. Darüber haben wir gesprochen mit Michael Wodecki. Auch der war bei der Republika, hat da einen Vortrag gemacht. ist ein slowakischer Schriftsteller und Journalist, dessen ja Kernthema quasi Trolle sind und welche Macht die haben und ausüben in der Politik seiner Heimat, der Slowakei, aber zum Beispiel auch in Ungarn. Und er hatte, finde ich, ein sehr interessantes Beispiel dafür, wo das enden kann.
Es gibt sogar im ungarischen Fernsehen eine Sendung, die nennt man Troll. Das ist kein Witz, das ist eine reale Sendung im staatlichen Fernsehen, weil das ist nicht mehr öffentlich-rechtlich. Troll ist eine Sendung, falls Sie Ungarisch verstehen, schauen Sie sich das auf YouTube, das ist wirklich in Europa ziemlich einzigartig. Da sitzen drei regierungstreue Journalisten, jüngere Journalisten und beschimpfen 40 Minuten Opposition. Das ist alles. Es gibt keine Gegenstimme, es gibt keine Balance, es ist nur einseitig und das nennt sich sogar Troll. Und für mich ist es so ein Schritt weiter in die Richtung, die ich schon seit 2 Jahren beobachte, und zwar, dass Trolle im Osten Europas das nicht mehr heimlich tun, das ist nicht mehr ein Geheimnis, sondern dass die sogar stolz drauf sind, Trolle zu sein. Und dass die das trotzdem kommt das gut an bei großen Teilen der Öffentlichkeit.
Michael Woretzki, hier in seinem Vortrag auf der Republika mit einem ziemlich krassen Beispiel, finde ich, oder? Also
gruselig auch.
Gruselig, ja. Und insofern auch eines, was meinen Pessimismus füttert. Ja?
Absolut. Es gibt auch viele andere. Es waren noch auf der Republika viele zum Beispiel, wer das nachschauen möchte. Es gibt ja alle Vorträge oder sehr viele Vorträge, zumindest auch auf YouTube, das, was Dirk Labs gemacht hat und gezeigt hat, wie auch der Brexit letztendlich durch die sozialen Netzwerke mitorganisiert wurde. Das gruselt einen. Ja.
Ja. Deshalb, ich will den Pessimismus jetzt nicht zu weit treiben, aber deshalb wollte ich halt genau das irgendwie nach seinem Vortrag auch von Michael wissen, wie das, wie er das sieht, ob er denn sagt, irgendwie da bleibt eigentlich noch Optimismus übrig oder ob es eben dann doch eher eine düstere Vorstellung ist.
Ja, gute Frage. Also ich bin schon im Grundsätzlich versuche ich optimistisch zu bleiben, nur tatsächlich macht mir die politische Entwicklung in Osten Europas große Sorgen. Wir sehen immer noch steigen wirklich die sehr rechte Parteien und gerade junge Generation ist besonders affin zu solchen Inhalten, politischen Botschaften. Da hätte ich was anderes erwartet. Ich dachte, das ist eine neue Generation, die schon im vereinten Europa groß geworden ist, ohne Grenzen, mit den ganzen Möglichkeiten, im Ausland studiert, mit Fremdsprachen, mit dieser mehr oder weniger offenen Gesellschaft, mit 30 Jahren Erfahrung Demokratie. Und trotzdem werden antidemokratische Inhalte so populär. Das ist ein Widerspruch für mich. Ich will aber nicht resignieren, eher verstehen, wieso, dass auf einmal diese Antisystemkräfte, die ich aber antidemokratische Kräfte nenne, wieso sind die als rebellisch angesehen? Wieso sieht man den neuen Widerstand sieht man in die Richtung halt? Ich will einfach nicht aufgeben. Also wenn würde ich jetzt überzeugt, das macht sowieso keinen Sinn, dann würde ich das nicht tun. Aber weil mir liegt das sehr am Herzen. Ich bin ein Kind der 90er Jahre. Ich bin damals mit Techno-Optimismus groß geworden. Mir war Netz unglaublich wichtig. Als ich angefangen habe zu schreiben, sich für Kultur intensiver zu interessieren, für mich war das wirklich eine neue Welt, die Offenheit bringt, Bildung, Kultur für alle, ohne Grenzen. Und ich will das nicht aufgeben.
Das wollen wir auch nicht, das haben wir schon festgestellt. Und resignieren wollen wir auch nicht. Aber dann sind wir natürlich wieder bei der Frage, was tun? Und auch Michael Woretzki tut ja was ganz konkret mit anderen zusammen. Er versucht quasi Seiten, die extrem rechts stehen, die Hass verbreiten, die Fake News verbreiten, sowas wie die finanzielle Kraft zu nehmen. Ja? Und das hat er auch erzählt, wie er das quasi macht, diesen Seiten die finanzielle Kraft wegzunehmen.
Also wir zum Beispiel haben in der Slowakei und Tschechien eine Expertengruppe gegründet und versuchen, die Firmen zu informieren, dass die kein Geld in solche fragwürdige Webseiten investieren. Wir wollen die überzeugen, es ist nicht gut, eine Marke, ein Produkt mit solchen Verschwörungswebseiten, rassistischen Webseiten zu verbinden. Das braucht viel Energie und Zeit, weil wir sind ca. 15 Personen, wir bewerten detailliert diese Webseiten und bewerten die auch. Wir haben eine Liste mit über 150 problematischen Seiten gestellt, die kriegen Punkte Und wir haben tatsächlich erreicht, dass über 4000 Kampagnen schon nicht Werbung auf solchen Webseiten bezahlt haben. Das ist viel. Und wir haben eine Kooperation mit Twitter, sodass wirklich die radikalsten Seiten auch blockiert werden oder gelöscht werden, die gefakten Profile, die erfundenen Profile auch gelöscht werden. Also da gibt es Möglichkeiten, konkret was zu erreichen.
Das macht ihr ehrenamtlich, richtig? Ja.
Wir wollen nicht, dass jemand denkt, wir stehen auf Seite anderer Konzerne. Es wurde uns ständig vorgeworfen, ja, wir arbeiten für die Konkurrenz, für die anderen Seiten. Nein, wir wollen da tatsächlich uns in der Distanz halten. Wir wollen am Rande stehen und nur bewerten konkrete Inhalte, was da objektiv bleiben sozusagen. Deswegen sind auch so viele, weil manchmal ist es auch nicht auf den ersten Blick einfach zu entscheiden bei gewissen Inhalten. Ist das jetzt schon eine manipulierte Nachricht oder könnte das noch eine Version, eine Interpretation werden? Oft sind die Inhalte so komplex und kompliziert bei einigen Texten oder Bildern oder Videos, dass man das nicht auf so blitzschnell entscheiden kann. Das heißt, wir sind viele, wir sind Experten aus unterschiedlichen Bereichen. Da sind Lehrer, Pädagogen, da sind IT-Experten, Historiker, politische Wissenschaftler und ähnliche Leute, die aus ihrem Fachbereich dann eine Stellungnahme schreiben. Und da sieht man, das macht Sinn, weil wir erklären das auch, warum wir uns so entschieden haben, was sind die Hintergründe. Man kann auch, wenn man die Webseite ändert, wieder gelöscht werden aus unserer Liste. Das haben mehrere auch erreicht. Also das heißt, wir kommunizieren auch mit den Menschen, die das betreiben. Wir wollen nicht nur eine Art sagen, ja, auf alle Mal ist es jetzt so und Schluss. Also wir wollen die Menschen auch motivieren. Mensch, mach mehr, mach besser Arbeit.
Ja, besonders schön finde ich die Botschaft, wir sind viele und wenn viele zusammenarbeiten, dann haben sie auch eine Macht. Aber vielleicht doch nochmal ganz kurz zurück zu unserem Konflikt, den wir am Anfang konstruiert haben, geben wir es ruhig zu, zwischen Frank-Walter Steinmeier, unserem Bundespräsidenten, und Christina Diener vom Center for Internet and Human Rights.
Genau, die Frage, wie viel Macht haben wir denn eigentlich? Wie viel Macht haben User, Userinnen von Plattformen, alle, die im Netz unterwegs sind? Oder müssen wir die eben eventuell auch unterstützen, um diese Macht zu erhöhen? So, und was könnte die Politik dafür tun?
Ich habe mich sehr geärgert über Bundespräsident Steinmeier, der gesagt hat, ja, mehr Plattformen in die Verantwortung. Und ich dachte, ja, aber mehr Politik auch die Verantwortung annimmt. Also ich mag die Plattformen nicht besonders, man müsste viel mehr machen. Und es gibt tolle Beispiele eher im unter 2-Millionen-Bereich von kleinen Plattformen. Die sollten wir uns mal anschauen, wie die das machen. Und anstatt uns immer an den Großen abzuarbeiten, von denen ich nicht glaube, dass sie eine Zukunft haben. Auf eine Art und Weise für eine gute, healthy Community. Es gibt die Plattformen, die sagen, also Hate Speech und Toxic Speech in meiner Community ist geschäftsschädigend. Gut, ist jetzt moralisch, ethisch, aber es ist ein Argument und deswegen setze ich Community Manager ein, deswegen setze ich Sozialarbeiter ein, deswegen mache ich eine Arbeitsressource, ich beteilige die mit Aufwand an meinen Meldeverfahren, aber davon habe ich sozusagen mittelfristig viel mehr.
Das war ja jetzt auch so ein kleiner Seitenhieb auf Steinmeiers Forderung nach mehr Ehrenamt im Netz.
Danke für die warmen Worte, aber eigentlich brauchen wir Handlung und wir brauchen endlich auch eine Politik, die zum Beispiel guckt, wo sind denn gut Best Practices, wie können wir User und Userinnen schützen, wie sieht eine Clearingstelle aus, welche Offline-Ansätze haben wir, um Menschen vor Gewalterfahren zu schützen, wie können wir die mit den Plattformen verknüpfen. Am Ende werden vielleicht die Plattformen das dann selber machen, aber ich finde das nicht besonders gut, das ist zu einseitig. Also da müssen Plattformen, Staat und Zivilgesellschaft irgendwie zusammenkommen und unabhängig finanziert sein.
Also es wäre schon ganz gut, auch ein bisschen Unterstützung.
Das digitale Ehrenamt braucht Betreuung. Ich habe 2 Jahre mit der Wikipedia-Community, da war ich bezahlt und die Wikipedia-Community nicht als Community-Managerin betreut. Ich weiß, deswegen bin ich von diesem Community-Ansatz überzeugt. Ich weiß nur, es bräuchte eigentlich 10 Sozialarbeiter, um die toxische Online-Kultur, die auch in der Wikipedia hängt, so ein bisschen aufzulockern und zu verbessern. Aber ich glaube total an diesen Ansatz. Aber ich sehe nur nicht, dass irgendwie das Bewusstsein da ist, dass wir da Menschen reinsetzen müssen, die einfach mal die Leute begleiten, mediieren, ein bisschen schulen. Ne? Ich habe aus der Wikipedia habe ich eine super Erfahrung von einem jungen Wikipedianer, der war so 16, oh, war das ein Troll. Boah. Aber der hat dann kontinuierlich Aufgaben bekommen in der Wikipedia. Und darüber hat er angefangen, sich sehr stark dazu interessieren. Heute ist das ein Vorzeige-ehrenamtlicher Wikipedianer, der sich engagiert für gute Gesprächskultur. Aber wenn man seine Sachen liest von vor 5 Jahren... Und deswegen glaube ich daran, dass man schon was machen kann. Aber da ist schon wichtig, dass die Leute treffen, die sie ein bisschen betreuen, im Blick haben, Leiden. Mit ihnen Veränderungen arbeiten. Ja, das immer natürlich auch selbstbestimmt ist, aber in der Gruppe und in der Auseinandersetzung funktioniert das. Und eine Community ist eine Gruppe.
Und ein positives Beispiel zum Schluss.
Yeah! Sehr schön. Ich kenne tatsächlich auch so ein Beispiel von jemandem, den alle immer nur als treu bezeichnet haben, ganz, ganz lange. Und ich habe mich mit dem angefreundet und das wurde dann immer weniger. Also ich glaube tatsächlich, dass auch persönliche Beziehungen einen sehr großen Beitrag dazu leisten können. Und wenn man das vielleicht irgendwie so wie Streetwork im Internet organisieren könnte, großartig. Ich möchte aber trotz allem noch eine Verunsicherung hier ins Ende reinbringen, damit wir nicht allzu glücklich und selbstsicher aus der Sendung rausgehen.
Soll ich schon mal gehen oder?
Ja, du kannst gehen. Und zwar, ich finde, man kann diese Republika kaum behandeln, ohne über so Leute wie Sascha Lobo zum Beispiel zu reden. Der hat natürlich eine große Rede am Tag 1 gehalten. Da ging es auch ganz viel um Realitätsschock, hat er es genannt, kann man im Internet nachgucken. Und ein weiterer Klassiker der Republika ist Gunter Dück. Gunter Dück ist ein freier Schriftsteller, ein Philosoph, früher war er mal Mathematikprofessor, danach irgendwie fast 25 Jahre bei IBM. Also der ist schon was rumgekommen und der hält so Reden, in denen er so die Philosophie, die Psychologie, die Mathematik, die Statistik und all diese Sachen, die er kennengelernt hat, zusammenwürfelt und einen zutiefst verunsichert. Und genau aus dieser Rede, die er an Tag 3 auf der Republika gehalten hat, habe ich einen kleinen Ausschnitt zu unserem Thema mitgebracht.
Ein Bewusstseinswandel muss her. Das sagen alle. Ich bin jetzt so auf glatten Eis, aber wenn so alles, was mit Frau, vegan und so weiter zu tun hat, das rührt an diese Operating, das geht irgendwie ans Bios von den Leuten, die das anders verankert haben. Und da kann man nicht einfach sagen, wir müssen in unserem Feld jetzt einfach so mal draufhauen und Twitter haten und so weiter. Und man verändert die Leute nicht. Man kann einfach der AfD nicht einfach sagen, ihr müsst irgendwie das freier sehen mit den Flüchtlingen. Die haben einfach, jeder Mensch hat tief sitzende Vorurteile gegen irgendwas. Ja, so manche gegen das und manche gegen Tiere essen und manche. Jeder hat so seine bestimmten Triebstruktur und so weiter und die muss man irgendwie beachten. Man kann nicht einfach sagen, ihr müsst euer Bewusstsein entweder ändern. Das tun sie nicht. Sie halten nur die Klappe und wählen dann. Und dann wundern wir uns über so Phänomene wie Trump oder sowas, der ja unser Instinktsystem dauernd bedient. Immerzu ist was los, ja, und hält alle in Schach damit. Und das muss man sich irgendwie angucken. Ja, und dann gibt es diese ganz Vorurteile, Rechte und so weiter. Es geht immer, alles ist unfair, unhuman, weiß ich was, schlecht, ungerecht und so weiter. Das sind irgendwie, das poppt in uns in vier, sind relativ viele, die sagen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, die gehen immer hoch. Und dann sagt man, die anderen sollen das auch so empfinden und da muss ein Bewusstseinswandel. Ich wollte nur sagen, das ist schwieriger, weil ich, um die Leute zu verändern, an das Instinktsystem ran muss. Irgendwie. Das ist eine tiefere Schicht. Man kann das nicht oben so im Kopf regeln. Gell? Das wollte ich sagen.
Ja, denkt mal drüber nach.
Genau. Und wir müssen ja auch beachten, nicht, dass wir jetzt hier den too long didn't listen to the end Punkt erreichen oder so. Deshalb sollten wir vielleicht einfach rechtzeitig aufhören.
Aber natürlich könnt ihr uns wie immer auch Feedback geben und sagen, wie gut oder wie schlecht ihr unsere Sendung fandet. Das Ganze geht an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de.
Genau, aber im Sinne der Sendung natürlich lieber überall liken und weiterempfehlen als haten.
Love Flames.
Tschüss, macht's gut.
Tschüss.